Okay, ich bete, dann legen wir los. Jesus, danke, dass du da bist und ich danke dir, dass wir miteinander darüber nachdenken, wie du über Ausländer, über Flüchtlinge, über Migranten denkst. Und bin gespannt, was es in uns verändert und wie wir lernen, mit umzugehen. Hilf uns, dass wir das tun, was du willst und nicht das tun, was wir Bock drauf haben. Amen. So, also. Ich mache eine Fußball-AG, immer, jede Woche. Donnerstags kommen nur Ausländer. Macht riesen Spaß. Manchmal gibt es ein bisschen Schlägerei, das ist aber meistens macht es riesen Spaß. Und da ist ein 12-jähriger Junge, heißt, sag jetzt mal, Murat, so ein Name halt, so ein geläufiger Name aus der Kultur. Und der läuft auf einmal aus dem Spiel einfach weg. Aus der Halle raus. Machen die ja oft, müssen eine Runde kiffen oder was weiß ich, was sie halt machen müssen, um weiterspielen zu können. Dann läuft er also raus aus der Halle. Und dann höre ich nur von draußen so Geschrei und auf einmal laufen alle weg vom Feld raus auch. Und denke ich, ja, ist jetzt los, renn auch hinterher, guck. Dann sehe ich, wie der gerade, 12 Jahre alt, wie der gerade so ein Opi, vielleicht so 65 oder so, verprügelt vor der Halle. Wie würde es euch gehen, wenn ihr die Situation seht? 12 Jahre alt und haut gerade einem Deutschen, grauhaarigen die Fresse voll. Schockiert, ja. Ja, okay. 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 Viele Leute kriegen einen Hass auf Ausländer bei solchen Geschichten, weil sie Ausländer für grundsätzlich krimineller halten als die Deutschen und weil, ihr kennt es bestimmt auch, so Jugendliche, gerade besonders jugendliche Ausländer, oder Migranten, wie es besser heißt in Deutschland mittlerweile, weil die gerne mal, hey, willst du fressen oder was? So, habt ihr vielleicht schon gehört, oder hey, was guckst du? Oder so, ne? Wenn ihr vom Dorf kommt, dann ist es nicht so krass vielleicht, aber wenn ihr in der Stadt seid, ist es schon mega. Also bei uns, ich komme aus Karlsruhe, bei uns in der Stadt ist es schon, gibt es in der Stadt über 6000 Türken allein und noch tausende von anderen. Russen, den ganzen Stadtteil, der russisch dominiert ist und so. Da ist diese Frage, hey, willst du fressen, Alter? Kommt halt schon ab und zu mal vor, oder? Sie schlagen eher gleich oder so. Ich liebe diesen jungen Murat, habe ich gesagt, heißt er. Ich liebe den total, wisst ihr warum? Der kommt aus dem Irak. Der ist geflohen, nachdem die Rebellen oder irgendjemand im Irak in ihr Haus eingedrungen ist, den Papa und die zwei ältesten Brüder rausgezogen hat und direkt im Garten mit Kopfschuss exekutiert hat, während die Familie zugucken schauen durfte. Und dann flieht er nach Deutschland, alle tot, seine großen Brüder, sein Papa, alle erschossen. Und er ist so voller Hass und Gewalt, natürlich für das, was er gesehen hat, dass er solche Dinge macht. Wenn ich einfach vorbeigelaufen wäre als Passant und hätte zugeguckt, was da passiert, dann hätte ich auch das. Und das ging mir auch früher oft so. In meinem Herzen hätte ich gedacht, was für ein Assi, was für ein Idiot, typisch Ausländer. Wir lassen sie hier rein in unser Land und was machen sie? Ja, nur Schlägerei auf der Straße, nur Stress die ganze Zeit, weil ich ihre Geschichte nicht kenne. Und wir als Gemeinde, wir arbeiten jetzt schon einige Jahre mit Ausländern zusammen, Migranten an verschiedenen Schulen und jetzt auch seit ein paar Jahren unter Flüchtlingen. Und je mehr ich die Geschichte von den einzelnen Leuten kennenlerne, desto mehr Verständnis habe ich auch, dass sie schwierig sind. Ist nicht so easy, wenn du geguckt hast, was alles passiert. Ich sag's dann. Okay, alles klar. Also noch nicht. Kein Problem. Ich habe einen jungen Freund, der ist jetzt 22, der ist Türke, der hat noch nie in seinem Leben was gearbeitet. Der war auf der Hauptschule, hat Glück gehabt, dass er es geschafft hat und seitdem hängt er nur rum, macht gar nichts. Der hat eine Freundin, die ist Deutsche, die hat das Gymnasium abgebrochen, seit sie mit ihm zusammen ist. Und die fahren den ganzen Tag eigentlich nur in der Gegend rum auf ihrem Mofa, er vorne, sie hinten, verticken ein bisschen Gras, um ein bisschen Geld zu kriegen, rauchen selber gern, das meiste weg. Und so leben die ihr ganzes Leben. Der kriegt kaum Grenzen gesetzt von seinen Eltern. Eigentlich eine gute Familie. Papa und Mama sind total nett, seine große Schwester ist Erzieherin, eigentlich total lieb und die leiden mega drunter. Aber in dieser Kultur werden die Jungs keine Grenzen gesetzt. In manche dieser Kulturen. Da dürfen Jungs einfach schon von vornherein sehr viel machen und dann entscheiden sie sich für solche Dinge. Ich bin mit meinen Kindern auf dem Spielplatz. Auf einmal sehe ich, wie so ein kleiner türkischer Junge rumläuft, 2 Jahre alt vielleicht, und immer so eine Handvoll Sand nimmt und den anderen Kindern ins Gesicht schmeißt. Und so geht er von Kind zu Kind über den ganzen Spielplatz. Auch zu meinen Kindern. Was ist die erste Reaktion von mir? Was würdet ihr sagen? Hey, Alter, willst du fressen? Natürlich, das ist die erste Reaktion. Hingehen und erstmal eine klatschen. Ne? Ich gucke erstmal, wo seine Mutter ist. Dass der Papa mit auf dem Spielplatz ist, davon gehe ich ja schon gar nicht aus. Aber dass die Mutter ist da. Und die sitzt mit ihren anderen Kopftuchfreundinnen irgendwo am Tisch und die rauchen alle. Und die Kinder spielen, keine Sau guckt nach denen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, oh, dieser kleine Junge, der will eigentlich nur Aufmerksamkeit. Seine Mama, in dieser Kultur kümmern sich viele Eltern um ihre Kinder nicht. Die wachsen einfach alleine auf. Der will der eigentlich am liebsten einfach nur, dass jemand mit ihm spielt. Die ganzen deutschen Mamis, viele von denen hocken im Sandkasten mit ihren Kindern und buddeln. Und die Kopftuchmamis, die hocken irgendwo am Rand und rauchen, während ihre Kinder alleine für sich spielen. Was habe ich gemacht? Bin zu dem kleinen Jungen hingegangen und habe gesagt, hey, wollen wir zusammen was spielen? Hat er natürlich nicht verstanden, spricht nur Türkisch, kann kein Deutsch. Dann habe ich ihn einfach so in der Hand genommen, wir haben zusammen eine Schaufel genommen und dann habe ich mit ihm eine Sandburg gebaut. Und auf einmal ist er so nett geworden, so gestrahlt über beide Augen. Er hat sich so gefreut, dass sich endlich mal jemand mit ihm beschäftigt. Und er hat mit mir die ganze Zeit Sandburg gebaut. Der hat ihm den ganzen Mittag keinem Kind mehr was getan. Und vorher war er einfach total aggro. Ist nicht so einfach, mit Ausländern umzugehen, mit Migranten, weil vieles an der Kultur von ihnen ist mir völlig fremd. Ich finde die komisch. Ich denke, das ist aber komisch. Warum sind die so? Warum hocken die Mamis alle da und rauchen, während die Kinder alleine spielen? Warum ist keiner von den Papas zu sehen? Warum kümmern die sich nicht drum? Warum lernen die Kinder nicht Deutsch, obwohl die schon in der dritten Generation in Deutschland wohnen vielleicht? Und warum lassen die erst in der Schule Deutschland oder im Kindergarten? Viele von den Sachen sind mir sehr fremd. Aber je mehr ich so Leute kennenlerne, je mehr ich Freundschaften aufbaue, ich habe jetzt mittlerweile schon etliche Freunde, die aus anderen Ländern kommen, desto mehr habe ich Verständnis auch dafür. Desto mehr begreife ich, warum sie so geworden sind. Und desto mehr denke ich auch, ob unsere deutsche Kultur wirklich so super ist, allem, was wir machen, das immer das Beste ist. Gucken wir mal. Wie gehen wir mit solchen Leuten um? Allein in Baden-Württemberg hatten wir Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres etwa 1/5 Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt 20%, jeder fünfte Bürger von baden-württembergischen Ausländer. Spanier oder Schweizer oder Oberschwabe oder was weiß ich. Also irgendein Ausländer halt, ne? Jeder fünfte. Das war bevor jetzt etwa 1 Million Flüchtlinge ins Land gekommen sind. Jetzt sind es noch mehr. Auf ganz Deutschland, das war ganz Deutschland, 1/5, in Baden-Württemberg ist sogar schon 1/4, ne? 25%. In Bayern bestimmt demnächst auch, weil so viele Leute da landen. Es wird in Zukunft noch mehr werden, das ist ganz normal. Immer mehr werden sich die einzelnen Staaten vermischen. Das heißt, ihr als Deutsche, die meisten von euch, euch zwei nehme ich aus, ihr anderen, ihr Deutschen, ihr werdet euch damit auseinandersetzen müssen. Wie gehen wir mit solchen Leuten um? Ihr werdet darüber nachdenken müssen, was ist so komisch an denen? Was stört mich an denen? Oder was gefällt mir an ihnen? Und warum? Wie bin ich? Warum bin ich so, wie ich bin? Was haben meine Eltern mir beigebracht? Was für eine Kultur haben wir? Deutsche. Wie sind eigentlich Deutsche? Wenn ihr Deutsche beschreiben müsstet, wie sind die so? Was würdet ihr sagen, wenn jemand fragt, hey, wie sind eigentlich Deutsche? Deutsche sind deutsch. Super. Sie sind nicht so pünktlich, wie es immer heißt. Sprich jetzt von dir, oder? Streng, organisiert und unfreundlich. Okay. Okay. Mach's doch einfach. Alle anderen denken, dass du steif bist, weil du nichts gemacht hast. So denken vielleicht die Hälfte über die andere Hälfte oder so. Das stimmt, aber du hast schon recht. Das ist so ein Ding, ne, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt. Dann. Klar. Das war's. So sind Deutsche. Es ist mal eine afrikanische Delegation, Kirchendelegation nach Deutschland gekommen und hat so so ein paar Kirchen besucht. Also Delegation heißt so Abgeordnete von Kirchen in Afrika. Und dann sind sie auch interviewt worden und ich habe das Interview gelesen in der Zeitschrift. Und dann sind die gefragt worden, was ihnen so auffällt an den Deutschen. Und dann haben sie gesagt, in jedem Haus stinkt so eklig nach Putzmittel und Seife. Das ist denen eingefallen bei Deutsch. In jedem Haus stinkt so eklig nach Putzmittel und Seife. Ist euch das schon aufgefallen, dass bei euch zu Hause stinkt nach Putzmittel und Seife? Ist aber so. Es stinkt eklig, aber ihr seid dran gewöhnt. Das ist unsere Art zu leben. Immer schön sauber. Außer in deinem Zimmer, Amelie. Aber der Rest der Welt. Das ist typisch deutsch. Hygiene, Reinheit, medizinische Standards, Ordnung. In einer gewissen Teenie-Phase ist es anders. Aber allermeistens ist es bei vielen Deutschen so. Und wir merken das gar nicht mehr. Wir denken schon, dass, also manche von euch denken, euer Zimmer ist durcheinander. Ihr wart vielleicht noch nie in einer Wohnung von, was weiß ich, was für Leute da gibt. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Okay, also merkt man so ein bisschen Deutsch und nicht Deutsch, das ist eine Herausforderung. Aber das Wichtigste ist, das, was wir heute machen wollen, ist wirklich darüber nachdenken, wie sieht Gott eigentlich Ausländer. Ihr habt es ja selber gesagt, ihr seid auch deswegen hier, weil gerade, ihr kommt ja nicht drum rum in der Schule, in den Medien, in der Zeitung, die ganze Zeit im Fernsehen, du kannst ja gar nichts anderes mehr sehen als dauernd, heute kommen 7.000 Flüchtlinge an, heute 5.000, heute 10.000, überall ist es, wer von euch ein bisschen mitdenkt, kriegt es die ganze Zeit um die Ohren geschlagen. Wir wollen mal reinschauen, wie Gott eigentlich Ausländer sieht und jetzt, Per Lukas, kannst du kommen? Morgen? Ja? Ja, Gott und der Ausländer. Ich habe mal ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, wie Gott über Ausländer denkt. Das war nämlich auch schon ein Thema bei Israel. Israel ist ja als Staat, hat erstmal als Ausländer gewohnt in Ägypten. Die Geschichte kennt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, dass die in Ägypten waren und Sklaven. Und dann hat Gott mit Mose die rausgeholt. Da war so eine Geschichte, wo sie durchs Rote Meer gezogen sind und dann so das Wasser links und rechts steht und so. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen in einem Bibelfilm oder in der Kinderbibel oder so. Oder auch nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall, irgendwann sind sie in einem neuen Land gelandet, das ihnen gehört hat. Und von Anfang an waren viele andere Völker drumherum und auch einzelne Städte waren zwischendrin noch, wo andere Völker gewohnt haben. Und die mussten darüber nachdenken, wie komme ich eigentlich mit Ausländern klar? Und Gott hat da ihnen sehr viel gesagt, wie er über Ausländer denkt und was er über Ausländer denkt. Und das, jetzt, Per Lukas, bring mal die Bibelstellen. Ich habe euch mal so ein paar ausgewählt. Sobald sie der Per Lukas bringt, könnt ihr es ja auch sehen. Geht irgendwie nicht? Ja. Also, jetzt bist du wahrscheinlich schon zu weit, ja? Ja. Geh doch einfach nochmal zurück, eins. Ah, der Per Lukas rennt und holt Hilfe. Dann werde ich es euch einfach vorlesen, weil er... Ja. Okay. Ja, super. Dankeschön. Also, jetzt ist richtig, Jonas. Danke, super. Bist du gekommen als Helfer. Klasse, so stimmt's. Aber du kannst dich ruhig hinsetzen und ein bisschen mithelfen noch. Ist okay. Habt ihr es geklärt? Zuständigkeit hinten, okay. Die kämpfen noch. Also, von vornherein musste sich, in der Bibel musste sich das Volk Israel als das erste Volk von Gott sozusagen damit auseinandersetzen, wie gehen sie mit Ausländern um. Und 1. Mose 15, Vers 13 sagt Gott zu Abraham, hey, deine Nachkommen werden Ausländer sein. Der nimmt den Abraham erstmal raus aus seiner Kultur, schickt ihn wo ganz anders hin und sagt, ist klar, du ziehst in ein anderes Volk und deswegen werden deine Nachkommen auch Ausländer sein. Ist doch logisch. Und der Abraham sagt es dann auch später, 2. Mose 2, 22, ich bin Ausländer im fremden Land. Von Anfang an hat das Volk von Gott, die Nachfolger Gottes, haben gelebt wie Ausländer. Und auch im Neuen Testament, das Volk Gottes, das quasi wir als Nachfolger von Jesus auch sind, die haben sich auch immer so verstanden. Hebräer 11, Vers 13, das ist im Neuen Testament ein Brief, da steht, sie, also die Christen haben bekannt, dass sie Ausländer und Wanderer waren, ohne Bürgerrecht auf, das steht hier gar nicht, ohne Bürgerrecht auf Erden. Ja, okay. Oder der Petrus schreibt in seinem Brief, ich ermahne euch als Ausländer und Pilger. Also dieser Gedanke, dass die Nachfolger von Gott, die Nachfolger von Jesus dann im Neuen Testament, eigentlich sich immer selber als Ausländer sehen, das ist ein ganz wichtiger Gedanke in der Bibel. Und ich glaube, dass da sich schon irgendwas verändert hat bei uns. Dass wir, gerade wir Deutsche, sind ein bisschen komisch geworden. Früher, wir Deutsche sind ja eigentlich auch nicht wirklich ein Volk. Na, ihr wisst ja, wir sind ja eigentlich da. Das sind die Sueben, na, die Schwaben und die Alemannen, die Badner, die Franken. So verschiedene Stämme, die alle zusammengeworfen wurden zu einem Land. Und wir nennen uns Deutschland. Und jetzt sind wir vor allem die Christen oft und die Gemeinden, die pochen dann so auf Deutsch. Deutsche Ordnung, Pünktlichkeit. Wir fangen am Zähne an mit dem Gottesdienst. Und wer nicht am Zähne da ist, gell? Ist bei euch halb Zähne, halb Elfe. Mhm, ja. Ist halt so, ne? Löst sich gerade ein bisschen auf, das stimmt schon. Die Bibel sagt, dass wir als Christen uns immer als Ausländer verstehen sollen. Wie wenn wir nicht von dieser Welt sind. Eigentlich ist unsere Heimat, unsere Heimatstadt, unser Heimatland ist der Himmel. Da kommen wir her. Da gehören wir hin. Und ihr seid jetzt nur halt zufällig hier in Deutschland. Wenn ihr Nachfolger von Jesus seid, wenn du kein Christ bist, dann ist es für dich sowieso kein Thema, dann ist auch scheißegal. Aber wenn du ein Christ bist, dann ist dein Heimatland ist der Himmel. Und hier in Deutschland lebst du halt gerade im Moment als Ausländer. Du bist ein Ausländer in Deutschland. Ja. Und das, so sollen wir uns verstehen, sagte Petrus, sagten viele im Neuen Testament. Weil das würde verändern, würde unser Denken verändern. Wir würden vielleicht dann nicht anfangen, Häusle mit Garten, zwei Kindern, Hund und eine Katze und zwei Autos oder so. Vielleicht sind die Sachen uns dann auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Sondern vielleicht wären dann ganz andere Sachen uns wichtig. Dass wir sagen, hey, ich will ja eigentlich gerne meine Heimat im Himmel schön machen. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen von Jesus erfahren. Ich möchte mein Geld vielleicht viel lieber in ganz andere Sachen investieren, als in meine Karriere, mein Haus, mein Auto, mein. Und ich glaube, da ist viel schiefgegangen bei uns. Dass wir das verloren haben, irgendwie zu denken, meine Heimat ist der Himmel. Sondern wir denken, meine Heimat ist Deutschland. Da wohne ich. Ja, so wie die Fußballfans, na, wir haben gewonnen. Dabei hat keiner von denen gespielt, sondern waren ganz andere, die auf dem Feld gestanden sind. Aber wir haben gewonnen. Mal die nächste Folie bitte, Per Lukas. Danke. Und deswegen, von diesem Gedanken her, geht die Bibel immer super wohlwollend mit Ausländern um. Bring mal die Bibelverse bitte, die ganze Latte. Ja, da kämpft man wieder. Everhard, kannst du und Per Lukas zur Hand gehen, oder? Danke. Ist auch cool, oder? Also, ich lese einfach mal, was Gott extra geschützt hat im Alten Testament. Also im Volk von Israel hat er die Ausländer extra geschützt. 2. Mose 22, Vers 20. Die Ausländer, kommt immer noch nicht, die Ausländer sollst du nicht bedrängen und bedrücken, sagt Gott zum Beispiel. Also, pass auf die Ausländer auf. Tu ihnen nicht Unrecht. Sei freundlich zu ihnen. Oder 3. Mose 19, 33, wenn ein Ausländer mit euch zusammen in eurem Land lebt, dann dürft ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer soll er euch gelten. Du sollst ihn lieben wie dich selber, denn ihr seid selber Ausländer in Ägypten gewesen. Ich bin, ja, wer euer Gott. Und deswegen hat Gott immer wieder gemotzt, auch wenn die mit Ausländern schlecht umgegangen sind. Er hat gesagt, ihr könnt nicht so mit Ausländern umgehen. Und er sagt zum Beispiel ganz am Ende, im letzten Buch im Alten Testament, Malachi 3, Vers 5, ich werde gegen alle vorgehen, die keine Ehrfurcht vor mir haben. Die ihre Arbeiter um ihren gerechten Lohn bringen, die Witwen und Waisen unterdrücken und die Ausländer verdrängen. Also Gott sagt ihr zu seinem Volk, er sagt, ihr macht mehrere Sachen falsch. Ihr gebt Leuten nicht das, was sie zustehen. Wenn Leute arbeiten, ihr gebt ihnen nicht ihr Lohn. Witwen, also Leute, die ihren Mann verloren haben, die du dir irgendwie unterdrücken und Waisen, die ihre Eltern verloren haben, unterdrückt ihr und die Ausländer verdrängt ihr. Das ist für Gott alles gleich schlimm. Wenn man gegen Witwen, Waisen vorgeht, wenn man Leute betrügt oder gegen Ausländer ist. Es kann nicht sein, dass wir als Nachfolger von Gott gegen Ausländer sind. Und das sehen wir auch im Alten Testament. Jetzt will ich mal sehen, ob ihr euch ein bisschen auskennt in der Bibel. Vielleicht kennt sich jemand von euch aus. Wo gibt es im Alten Testament Geschichten, wo Ausländer zum Volk Gottes dazugekommen sind? Vielleicht kennt jemand von euch eine Geschichte. Ja, sehr gut. Ich erzähle schon die Story, weil sie kennt vielleicht nicht jeder. Okay, die kämpfen noch. Rahab, als das Volk Israel in ihr neues Land gezogen ist, haben die eine Stadt eingenommen, Jericho. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wo die durch die Stadt rumziehen mussten und so Trompeten blasen, bis die Mauern eingestürzt sind. Da hat dann diese Familie von der Rahab dir denen geholfen, die durfte dann zum Volk Israel gehören. Und interessanterweise taucht sie im Neuen Testament nochmal auf, weißt du wo? Da wird sie nochmal erwähnt, ja? Dankeschön. Die Vorfahren von Jesus, da ist die Rahab auf einmal drin. In dem Stammbaum von Jesus sind einige Ausländer drin übrigens. Interessant. Wo? Habt ihr noch eine Ausländergeschichte? Ja? Die Ruth, die taucht übrigens auch in dem Stammbaum von Jesus auf, ne? Die Ruth, das ist die Oma vom König David. Die war eigentlich eine Schwarze. Colored. Ne? Oder, was wäre der Ausdruck für die ganz Schwarzen? Black? Wenn wir sagen, also Black. Von Moab. Moabiter, die waren vermutlich dunkel. Ja. Für Jesus kein Problem, alle möglichen Ausländer in seinem Stammbaum zu haben. Für ihn kein Problem. Wo noch? Noch viel früher vor den beiden haben wir schon Ausländer. Und zwar eine ganze Menge. Im Volk Israel. Als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, wo die gegangen sind, wo Moses sie rausgeholt hat, heißt es, dass total viele Leute mit ihnen gezogen sind. Total viele Ägypter sind einfach mit ihnen gezogen. Die wollten dann auch zu den Israeliten gehören. Oder in dem kleinen Buch Esther, falls ihr mal so eine spannende Geschichte lesen wollt, im Buch Esther, 4 kurze Kapitel, da geht es einfach richtig rund, da sollen die alle getötet werden, die Juden, und nachher wendet sich das Blatt, das ist voll das Drama, und auf einmal sind die Juden die Chiefs und dürften die anderen töten, wenn sie wollten, und da werden auf einmal ganz viele, wollen auch zum Volk Israel gehören und werden ein Teil von ihnen. So ist das Volk Israel schon immer auch, oder das Volk von Gott immer schon ein Volk gewesen, wo Ausländer auch dazugehört haben, wenn sie an den gleichen Gott geglaubt haben. Und deswegen ist es für uns selbstverständlich eigentlich, dass Ausländer mit in unsere Kultur gehören. Es ist nicht so wichtig, aus welchem Land du kommst. Es ist viel wichtiger, an welchen Gott du glaubst. Das ist das Entscheidende. Und das musste ich erst lernen, weil ich war so aufgewachsen. Ja, willst du einen aufs Maul? Ich habe auch manchmal Angst gehabt vor bestimmten Ausländern oder so. Und habe dann auch manchmal so ein bisschen innerlich mich geärgert über die und gedacht, was für Assis, ne? Wie führen die sich auf? Das ist mein Land, Deutschland, mein Land, was wollen die hier? Vielleicht kennt ihr solche Gedanken oder auch nicht, dass ihr euch ärgert über die. Und da hat Gott es korrigiert. Zum Beispiel in Durlach, da gibt es immer so eine Frau, wenn ich an der vorbeifahre, so eine alte Zigeunerin ist es, denke ich, also eine Sinti oder eine Roma, die winkt immer so. Ich glaube, die ist ein bisschen geistig behindert, also wirklich. Weil die steht jeden Tag am Straßenrand und winkt immer alle so. Und grinst immer so vor sich hin und die läuft so ganz langsam, die ist wohl körperlich nicht mehr so richtig auf dem Dampfer. Und am Anfang habe ich ignoriert, habe ich gedacht, hey, was für eine dumme Kuh oder was weiß ich. Aber irgendwann habe ich gedacht, hey, ich möchte sie sehen, wie Gott sie sieht, mit Gottes Augen. Und er liebt sie, hat sie gemacht und er liebt sie, ob sie jetzt Deutsche ist oder nicht, ob sie jetzt gerade im Kopf geistig fit ist oder nicht, ist für Gott doch scheißegal. Und so habe ich angefangen zurückzuwinken. Jetzt winke ich hier immer, wenn sie am Strand, Straßenrand stehen, immer so. Dann winke ich immer zurück. Und dann freut sie sich immer riesig, voll cool, dass ich hier gewunken habe. Aber ich habe noch nie mit ihr geredet. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der überhaupt mit ihr geredet hat oder so. Aber auf jeden Fall versuche ich freundlich zu ihr sein. Ausländer, das möchte die Bibel, die sollen auch Chance haben, immer Zugang zu Gott zu kommen. Bekommen. Deswegen sollte das Volk von Gott die Ausländer nie abweisen, weil sie sollen an Gott glauben können. Können wir mal das nächste? Haben die nächste Folie bitte? Ja. Also Ausländer sollen ausdrücklich Anteil am Glauben bekommen. Ich habe einfach nur so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Der Herr liebt die Ausländer. Cool, oder? Das ist ja ein cooler Satz, den könnt ihr euch über eure Gemeinde oder über einen Jugendkreis oder Teenie-Kreis Raum hängen oder über eure Gemeinde. Der Herr liebt die Ausländer. Voll gut. Steht in der Bibel. 5. Mose 10, 17. Oder Psalm 146, der Herr behütet die Ausländer. Voll cool, oder? Oder der nächste Vers, 2. Mose 12, 48, wenn ein Ausländer bei dir wohnt und Passa halten will, also das ist so ein religiöses Fest gewesen, der beschneide alles, was männlich ist, das musste man, um zu Israel zu gehören, alsbald trete er herzu und halte es, er sei wie ein Einheimischer. Wie ein Einheimischer. Die sollen einfach dazugehören, Ausländer. Die sollen auch an Gott glauben dürfen. Es gibt keinen, das dürfen nur mir Deutsche oder so. Oder 5. Mose 31, ruft dazu das ganze Volk zusammen, Männer, Frauen, Kinder auch, die Ausländer an euren Orten, damit sie hören und lernen und vor Jahwe, eurem Gott, Ehrfurcht haben und so weiter. Ah, Vers 13 noch, auch ihre Kinder, die dieses Gesetz noch nicht kennen sollen, zuhören und Ehrfurcht vor Gott haben. Das ist so cool, dass von Anfang an der Bibel, von der ersten Seite bis zur letzten, sagt Gott, ich bin offen für alle. Und sogar in dieser Zeit, wo das Volk Israel, das erste Volk von Gott im Alten Testament, wo die eigentlich so ein bisschen separat waren von dem Rest der Welt und alle Israeliten werden mussten, um zu Gott zu gehören, schon da hat Gott die ganze Zeit Ausländer dazu gepackt. Und im Neuen Testament geht er sogar noch viel weiter. Im Alten Testament sagt er, hey, wer zu mir gehören will, muss zum Volk Israel gehören. Und im Neuen Testament ändert sich das. So, im Neuen Testament, vielleicht habt ihr schon mal gehört, gibt es am Ende der Evangelien einen Missionsbefehl. Hat jemand von euch den Ausdruck schon mal gehört, Missionsbefehl? Okay, vielleicht kannst du ihn auch. Da sagt nämlich Jesus was als Abschied an seine Jünger. Was sagt er denn da? Fängt an mit geht hin. Na, zu Jüngern alle Völker, genauso ähnlich. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Genau, und dann kommt so ein Taufzieher, erzählt ihnen von mir, so ähnlich in diese Richtung. Das nennt man den Missionsbefehl, genau. Das ist eigentlich ein sehr cooler Satz, den Jesus sagt. Er sagt nämlich damit, hey, nicht nur ihr Israeliten, nicht nur ihr seid cool, nicht nur mit euch will, dass ihr glaubt, sondern ich will, dass alle Völker an mich glauben, jeder. Geht hin. Macht ihr das? In eurem Teenie-Kreis? Seid ihr alle in einem Teenie-Kreis oder im Jugendkreis irgendwo? Geht ihr hin und guckt, dass möglichst viele und alle was von Jesus hören? Oder macht ihr so euer Ding? Wir sind so schön kuschelig warm miteinander, ist so klasse bei uns. Seid ihr offen für alle? Geht ihr zu eurer Nachbarin bei uns nebendran im Teenie-Kreis? Nebendran, da wohnen Kurden. Sind es Kurden, die bei uns wohnen? Okay, weißt du auch nicht, ne? Ich auch nicht, scheiße. Was sagt das über uns aus, dass wir es nicht wissen? Kurden sind es, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Oder Zigeuner, ich weiß nicht, irgendwas. Auf jeden Fall, die sollen auch kommen. Araber, egal wer, jeder ist eingeladen, zu Gott zu gehören. Gott hat eine Freude daran, wenn möglichst viele Menschen zu ihm gehören. So, jetzt hat sich mein schöner Bildschirmschoner aufgehängt. Okay, geht. Gott sagt zu seinem Volk, geht hin und erzählt überall von mir. So, zweiter Gedanke. Jetzt geht's um dich. Jetzt haben wir also geklärt, was sagt die Bibel zu Ausländern. Wir wissen, Gott mag die Ausländer. Eigentlich sind die Leute, die an Gott glauben, immer schon Ausländer. Und eigentlich sollen Ausländer schon immer zu uns gehören und jeder soll von Gott hören. Super. Was hat das jetzt mit dir zu tun? Nächste Folie mal bitte. Du und der Ausländer. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 14, mal nächste Folie bitte. Ich fühle mich, Römer ist so einer seiner wichtigsten Briefe, die Paulus geschrieben hat, von seinen 13 Briefen im Neuen Testament. Und er schreibt, ich fühle mich allen Menschen verpflichtet. Solchen aus zivilisierten, genauso wie solchen aus unzivilisierten Völkern. Barbaren heißt es im Griechischen, wo er es geschrieben hat, auf Griechisch hat er geschrieben. Gebildeten ebenso wie Ungebildeten. Paulus sagt, ich fühle mich allen Leuten mega verpflichtet. Jeder soll von der guten Nachricht von Jesus hören. Und wir interessieren uns nur für Deutsche? Sagt mal ehrlich, jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt aus einer orientalischen Kultur. So würdet ein Kopftuch tragen, ihr Mädels. Schöne lange Kleider, kann toll aussehen übrigens, ne? Trägt jemand von euch ein Kleid? Niemand, nur Hosen. Und ihr würdet in euren Gottesdienst reinkommen. Was findet ihr cool? Was findet ihr nicht so cool? Schwierig, oder? Sich in die Lage von jemand anders reinzuversetzen. Ich finde es vielleicht schwierig, okay? Ja. Genau. Es gibt bestimmt viele Sachen, die schwierig sind. Zum Beispiel auch, wie viele Ausländer merke ich, die finden es ganz schwierig, wie deutsche Mädels rumlaufen. Die laufen alle rum wie Huren, aus der Nähe ihrer Sicht. Ne? Einfach kurz und eng, Leggings oder ganz Ausschnitt und so Sachen. Da denken die, das wäre in der Nähe ihrer Kultur, wäre das ein Zeichen dafür, aha, das ist eine Hure, mit der kann jeder ins Bett gehen, wo will. Und dann kommen die rein und du läufst so rum und die denken, Hier gibt es nur Prostituierte im ganzen Raum. Ja? Versteht ihr? So denken wir gar nicht, oder? Für uns normal, aber für die Kultur, die ziehen bestimmte Sachen an. Gab es übrigens in der Bibel auch schon eine Diskussion. Paulus sagt zum Beispiel, hey ihr Frauen, tragt bitte mal lange Haare. Wenn ihr kurze Haare tragen würdet, so laufen bei uns nur Huren rum. War bei denen in der Kultur so, in der griechischen. Kurze Haare war ein Zeichen, oder Glatze war ein Zeichen für Huren. Ne? Eine normale Frau hat lange Haare gehabt. So hat jede Kultur ihre eigenen Kennzeichen, was gut ist und was schlecht ist. Vielleicht fangt ihr mal an, im Umgang, in dem, wie ihr euch verhaltet, auch mal so ein bisschen eine Brille von jemand anders anzuziehen. Da hast du es ein bisschen einfacher mit südafrikanischen Wurzeln, denn du hast die vielleicht sowieso schon auf und guckst ein bisschen, wie wirke ich, wie bin ich eigentlich. In jedem Fall, das sagt der Paulus hier, ich fühle mich allen Menschen verpflichtet. Ihr habt euren Glauben nicht gepachtet für euch, sondern der muss raus. Ihr solltet euch auch den verpflichtet fühlen, die aus Pakistan kommen, aus Nigeria, aus der Türkei. Alle sollen die Chance haben, von Gott zu hören. Jesus hat es vorgemacht. Zum Beispiel in der damaligen Zeit bei Jesus, da waren die Juden, die hatten zwei Feindbilder. Das waren zum einen die Römer, weil die halt sie beherrscht haben, und die Samariter. Das war das Nachbarvolk, das waren die Assis, so wie bei uns die Schweizer zum Beispiel, ne? Und jetzt, vielleicht kennt ihr euch ein bisschen aus in der Bibel, was sagt Jesus über Samariter? Alle Leute haben die Samariter gehasst. Was hat Jesus gemacht? Der erzählt eine Geschichte und der Star von der Geschichte ist ein Samariter. Der barmherzige Samariter. Er erzählt eine Story und sagt, die zwei Einheimischen waren die Idioten und der, wo geholfen hat, der, wo euer Vorbild ist, das war ein Samariter. Der war der Star der Geschichte. Oder eine andere Story. Jesus geht mit seinen Jüngern, musste durch Samaria durchlaufen, um irgendwo hinzukommen. Und er kommt an einen Brunnen, will da trinken draus, die Jünger gehen was zum Essen kaufen. Und er fängt ein Gespräch an mit einer samaritischen Frau. Niemand hätte das gemacht. Die Samariter waren so knapp über dem Tier. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Wie denkt ihr, ganz ehrlich, wie denkst du über manche andere Kulturen? Einmal im Monat haben wir so einen Abend für Flüchtlinge und Ausländer bei uns in der Gemeinde. Da laden wir die ein zu uns, da kochen wir geile Sachen oder wir lassen die kochen, irgendwas Cooles. Und dann essen wir miteinander, singen wir Lieder, hören eine Geschichte von Jesus, lernen Deutsch zusammen und so. Und da an einem Abend, da erinnere ich mich, da waren vielleicht so 70, 80 Flüchtlinge bei uns gesessen und viele von denen waren Albaner. Mit Albaner habe ich ein bisschen Schwierigkeiten manchmal, ja. Und da waren noch zwei Familien, zwei Zigeunerfamilien, Sindhis oder Romas, ich weiß nicht ganz. Und dann habe ich mich mit den Albanern unterhalten und dann habe ich gehört, wie die über die Romas, über die Zigeuner reden, die aber auch aus Albanien kommen. Die kommen alle aus Albanien, auch die. Und da habe ich gesehen, die haben einen richtigen Hass gehabt auf die Zigeuner. Die sind so eklig, die waschen sich nie, die scheißen in die Dusche. Und was die mir alles erzählt haben für Storys von den Zigeunern, wie schrecklich sie sind. Da habe ich richtig gemerkt, wie dieser Albaner, der mir das erzählt hat, wie der denkt, die Albaner sind die allertollsten und die Zigeuner sind die allereklichsten, die es gibt. Hey, bitte? Ja? Okay. Und ich habe, wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich denke als Deutscher so über die Albaner. Die Albaner waren nämlich die einzigen, die nicht richtig geholfen haben beim Aufräumen. Sonst helfen die immer die Pakistanis, die Tamilen und alle, die kommen bei uns. Die helfen immer gerne mit. Die Albaner latschen einfach raus. Und dann kriege ich so innerlich so, da kommt es bei mir innerlich hoch, denke ich, hey, scheiß Albaner. Die denken immer, sie sind die Tollsten und machen gar nichts. Und dann kommen sie her und klauen uns unser Geld. So denken viele Deutsche über Albaner. 4, 5 Monate sind sie hier, kassieren nur die Kohle ab, machen nur Schlägerei und Streiterei und gehen wieder. Ja? Ja? Warum denkst du, dass sie so sind, Albaner? Weißt du, wo Albanien ist? Weiß jemand von euch, wo Albanien ist? Es wurde mal in Amerika eine Umfrage gemacht. Wo ist Albanien? Und 80% der Schüler haben gesagt, Albanien ist ein Bundesstaat von USA. Ist auch cool, oder? Also da ist es nicht. Okay, es ist im Norden von Griechenland. Ja. Es ist im Balkan. Im Balkan. Kosovo, Albanien, Serbien. Warum? Was ist das für eine Gegend? Was ist das Besondere an dieser Gegend? Das hat nämlich viel damit zu tun, warum Albaner so sind, wie sie sind. Wenn wir Leute kennenlernen, wissen wir, worum es sind. Erinnert euch an die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, von meinem Freund Murat, der Schlägerei anfängt. Warum sind Albaner so? Kriegsgebiet, und zwar seit 4000 Jahren. In diesem Gebiet war andauernd Ärger, immer nur Schwierigkeiten. Und wisst ihr warum? Weil es sozusagen auf dem Grenzgebiet zwischen Asien, Europa und Afrika liegt, ungefähr, ein bisschen nördlich davon. Und weil es die allerwichtigsten Handelsrouten, viele Handelsrouten führen darüber. Und weil da die Schwierigkeiten waren zwischen Osten und Westen. In der römischen Zeit zwischen Ostrom und Westrom, dann zwischen dem Katholizismus und den Orthodoxen, dann zwischen den Muslimen und den Christen. Die ganze Zeit lief die beschissene Grenze immer durch denen ihr Gebiet irgendwo. Das heißt, dieses Gebiet, seit Generationen kennen die nur Messerstecherei. Und das hat ihre Kultur geprägt. Und dabei haben sie irgendwie versucht, ihre kulturelle Identität zu behalten und mussten deswegen so einen Mega-Nationalstolz entwickeln. Wir Albaner, wir sind die Allertollsten. Ansonsten wären sie untergegangen. Wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich ein bisschen barmherziger mit den Albanern, weil ich denke, die haben es echt schwer gehabt. Wir können das gar nicht nachvollziehen, wir haben schon seit, wie viele Jahren haben wir jetzt schon Frieden, wer weiß das, in Deutschland? Rechne mal nach. 75 Jahre, so ungefähr. 1945 war der Krieg zu Ende. Also 45, 55, 60, 70 Jahre. Frieden. Ihr wisst ja gar nicht, was Krieg ist, oder weiß jemand von euch, was Krieg ist? Hat jemand erlebt, was Krieg ist? Meine Kinder, die wünschen sich Gotchas. Kennt ihr Gotchas? So, wo man sich abschießt mit so Plastikkugeln. Weil die gar nicht wissen, was Krieg ist. Wenn die wissen würden, wie Krieg ist. Mein Vater ist mega allergisch. Mein Vater ist im Krieg aufgewachsen. Der hat noch gesehen, wie Flugzeuge abgeschossen werden und im Wald abstürzen. Der ist im Bunker gewesen. Der hat gehungert eine Woche oder so, weil es nichts mehr zu essen gab. Der weiß, wie beschissen Krieg ist. Ich habe keine Ahnung, wie Krieg ist. Ihr habt keine Ahnung, wie Krieg ist. Albaner, da gibt es kaum eine Generation, die ohne Krieg aufgewachsen ist. Die wissen gar nicht, wie Frieden funktioniert. Die haben gar nicht gelernt, wie Frieden funktioniert. Die wachsen immer in einem kaputten Land auf. Baut einer was auf, wird alles wieder kaputt gemacht. Vielleicht hilft euch das ein bisschen mehr, mit Albanern barmherzig zu sein. Gott liebt Ausländer. Und Paulus sagt, ich fühle mich allen Leuten verpflichtet, ob sie jetzt zu unserem Volk gehören oder Ausländer sind, aus allen Völkern. Gott ist nicht begrenzt für uns im Westen. Eigentlich ist das Christentum gar keine westliche Religion, sondern eine östliche Religion, wisst ihr ja, ne? Eigentlich eine orientalische Religion, wenn man so will. Im Land der Juden, da wo die Araber sind, da kommt eigentlich der Glaube an Jesus her. Jesus ist ja auch nicht so rumgelatscht wie ihr mit Chucks und irgendwelchen, was weiß ich was, Holzfällerhemden oder so. Sondern Jesus hat Sandalen angehabt, hat vielleicht ein Kleid angehabt, wie das bei manchen üblich war, lang. So wie die Araber eher rumlaufen. Weiß nicht, ob er einen Turban hatte oder so. Aber der war ganz anders als ihr von der Kultur. Der ist auf dem Boden gehockt beim Essen. Der hat mit den Fingern gefuttert, nicht mit Löffel und Gabel. So. Per Lukas, mal noch eine Folie. Bitte. Ein dritter Gedanke. Wir und die Ausländer. Ich glaube, dass wir Deutschen echt ein Riesenproblem haben. Oder ich sag's mal so, dass wir deutschen Gemeinden ein Riesenproblem haben mit Ausländern. Warum? Weil wir uns auf die falschen Leute konzentrieren. Ich gebe euch mal ein Bild mit. Mach mal ein nächstes Bild bitte. Per Lukas, Bild. Dankeschön. Das ist eine Sozialstudie von der Firma in Heidelberg. Ihr müsst nicht alles kapieren. Ich erkläre euch mal ein paar Sachen. Das ist ein Versuch, unsere Gesellschaft zu beschreiben. Also eigentlich nur die Teenies, 14- bis 17-Jährige in Deutschland. Es gibt Leute, die haben auf der linken Seite, die haben eher eine niedrige Bildung. Die haben eine mittlere Bildung, also so Realschule und so. Oder Werkrealschule. Niedrige Bildung wäre vielleicht Sonderschule oder Hauptschule. Und dann gibt es Leute mit einer hohen Bildung, Gymnasium, Abitur und Studium und so. Na, hohe Bildung. Dann gibt es Leute, die eher konservativ sind, traditionell. Dann gibt es Leute, die eher modern sind, na, so ein bisschen, ja, so wie ihr halt, die meisten von euch. Und dann gibt es Leute, die sind eher postmodern, heißt so ein bisschen total flippig, total ganz anders halt, super stylisch oder so. So, falls ihr Hipsters, sagt euch Hipsters was, Hipster? Das sind so ein bisschen postmoderne Style, so in diese Richtung. Also nur, das ist nur einer, es gibt noch andere, aber das ist so ein Segment. Und dann gibt's die quasi in der ganzen Mischung. Es gibt Leute, die haben eine niedrige Bildung, sind dabei traditionell. Es gibt Leute, die haben eine hohe Bildung, sind dabei traditionell oder so. Ne? Gibt's aus allen. Was denkt ihr, bei welchen Leuten, und dann hat man das in so verschiedene Begriffe gepackt. Was denkt ihr, wo wir richtig gut sind, bei welchen Leuten als Christen? Guckt mal so euren Teenie-Kreis durch, eure Gemeinde durch. Wie sind die drauf von der Bildung her? Und wie sind die drauf von ihrer Überzeugung her? Hohe Bildung, mittlere Bildung, niedrige Bildung. Was würdet ihr sagen von der Bildung her? So im Schnitt eure Gemeinde oder euer Teenie-Kreis. Bitte? Ja, sag's einfach mal, wie es bei euch ist. Genau. Du hast aber absolut recht. Die allermeisten Jugendgruppen von den Christen haben ziemlich viel Schlaue in ihrer Jugendgruppe. Dann gibt es noch ein paar mit mittlerer Bildung und die drei Hauptschüler, die sich verstecken in den Jugendkreisen, die sagen nichts, die sagen eher nichts. Die schämen sich dafür, dass sie auf der Hauptschule sind. Du bist geil, du gefällst mir. Das ist typisch für deutsche Jugendgruppen. So, jetzt von der Überzeugung her sind die Leute eher traditionell, so heiraten, Kinder kriegen und so. Oder sind sie eher modern, so Hauptsache möglichst Karriere machen? Oder sind sie eher postmodern, ich scheiße auf alles und probiere einfach mal rum? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen? Ja? Du bist super, perfekt. Kann ich mal die nächste Folie haben? Das ist unser Arbeitsschwerpunkt. Leute mit einer hohen Bildung und ein bisschen von der mittleren Bildung, die eher traditionell oder modern sind. 95% unserer Gemeinden bestehen nur aus solchen Leuten, die in dieses Fenster reinpassen. Was fällt euch auf bei dieser Grafik? Ja? Nochmal? Genau. Die allermeisten Menschen in unserem Land sind nämlich außerhalb von dem. Und jetzt stellt euch mal vor, es kommt jemand von hier unten, ein Prekärer. Das sind Leute, die haben vielleicht ähnliche Einstellungen wie ihr. Die sind auch traditionell oder modern eher, aber die haben keine Kohle und haben keine Bildung. Aber du willst schon fressen. Die kommt in deinen Dienikreis und sagt, was ist das für ein Scheiß, ihr Zigeuner? Hä? Sagt, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir, du Wichser? So reden die dann, hä? Wie geht ihr damit um? Der braucht keine drei Minuten in eurem Teenie-Kreis und merkt, oh, hier gehöre ich nicht dazu. Und geht wieder. Und sehr, sehr viele Ausländer gehören außerhalb von diesem Schwerpunkt. Wir als Christen haben deswegen eine besonders hohe Schwierigkeit, mit denen klarzukommen. Klar, wir wollen ein bisschen freundlich zu ihnen sein und nett, aber dass die zu uns kommen und dann vielleicht auch noch unsere Kultur verändern, auf einmal singen wir andere Lieder oder wir müssen einen anderen Ablauf im Gottesdienst haben und die bringen unsere schöne deutsche Ordnung durcheinander, das geht gar nicht. So denken viele Christen, viele Gemeinden. Und deswegen werden wir die meisten Leute in unserem Land, die werden nicht zuhören, wenn wir von Jesus erzählen. Die werden einfach nicht zuhören, weil sie merken, sie gehören nicht zu euch. Wir sind so anders wie ihr. Guck mal, ihr seid total nett. Ich gucke euch an, aber ihr passt alles super in die Schublade, gebildet und ihr werdet mal später super Karriere machen. Außer du. Du gefällst mir richtig geil. Guck mal, die rutscht einen Stuhl runter, macht ihre Füße vorne drauf. Das wird, ihr alle anderen hockt so schön da. Na, wie ihr es gelernt habt auf dem Gymnasium. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt gucke, sind wahrscheinlich 3/4 von euch auf dem Gymnasium. Hä? Okay, also schon mal locker die Hälfte des Gymi. Realschul? So? Und gibt es noch jemanden von der Hauptschule? Zwei. Ich liebe euch. Und einer davon ist ein Ausländer. Guckt euch an. Guckt euch an. Ihr seid die Geilsten. Wie hat mal eine zu mir gesagt? Das ist die Überzeugung von einer echten Hauptschülerin. Sagt zu mir, hey, ihr die Gymnasiasten vielleicht, die sind klug. Aber wir sehen gut aus. Sau cool, oder? Auf jeden Fall. Aber wir sehen gut aus. Das ist der Grund, warum in eurem Teenie-Kreis sich die meisten Leute, ein Lob an euren Teenie-Kreis, dass du dich wohlfühlst in eurem Teenie-Kreis. Und du, bist du auch im Teenie-Kreis? Das ist der gleiche, nee, ne? Ich liebe euren Teenie-Kreis. Dass ihr mit denen klarkommt, also ich meine, dass ihr zwei Hauptschüler mit den ganzen Gymnasiasten-Idioten klarkommt, das ist super. Ich liebe euch dafür. Die meisten Hauptschüler halten es nicht aus bei uns. Weil wir alle so mega gebildet sind und ach so toll. Unsere Art, wie wir uns anziehen, unsere Hollister-Klamotten oder Jack and Jones, wenn wir ein bisschen cooler sind oder so. Und unsere, egal was auch immer ihr anzieht, ne? Die meisten von den Leuten aus der unteren Bildungsschicht sagen, ey, die sind ja blöd, ne? Und wie ihr redet über Sachen, die verstehen das nicht, was ihr sagt und so viele Sachen. Und wir fühlen uns dabei noch so toll. Das ist der Grund, warum viele Menschen in unserem Land nichts von Jesus hören. Nicht, weil sie nicht zuhören wollen von Jesus. Nicht, weil sie nicht glauben wollen, dass Gott wertvoll ist für sie, sondern weil ihr, fühlt euch jetzt nicht persönlich angegriffen, aber ihr, eure Kultur, eure Gymnasiastenkultur, ihr schafft es nicht, auf diese Menschen zuzugehen. Ihr schafft es nicht, mal ein bisschen runterzukommen von eurem supergebildeten Pferd und euren 3 Stunden Lernen jeden Nachmittag und Nachhilfeunterricht und was weiß ich. Bis auf Jakob, den nehmen wir aus. Rüberzugehen und sie zu lieben. Denk nochmal, Paulus hat gesagt, ich fühle mich allen Menschen verpflichtet, den Gebildeten und Ungebildeten, den Zivilisierten und Unzivilisierten. Der hat nicht gesagt, oh, das ist ein Zigeuner, mit dem will ich nichts zu tun haben. Sondern er sagt, alle, Gott ist für alle da. Und das ist unsere Herausforderung. Meine Oma, wenn ich früher bei ihr im Urlaub war, als Kind, und dann bin ich ganz verdreckt vom Spielen heimgekommen, hat sie immer gesagt, oh, du stinkst ja wie 10 nackte Russen oder so. Oder du siehst ja aus wie Zigeuner. Oder so. Die war voll rassistisch, meine Oma. Jetzt ist sie so tot, schon tot, deswegen kann ich über sie schimpfen. Aber das hat sie nicht böse gemeint, ne? Die hat gerne auch mal Zigeuner aufgenommen in ihrem Haus, hat sie schlafen lassen, hat sie geduscht und hat ihnen erst zum Essen gegeben. Voll geil, aber die hat das immer gesagt, sie ist eher schlimmer als die Zigeuner bei euch und so. Voll rassistisch. Mach mal die nächste Folie bitte, Per Lukas. Da müsste ein Bibelvers kommen. Genau. Lukas 13 sagt Jesus über den Himmel. Er sagt, im Himmel werden Menschen aus allen Himmelsrichtungen kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Hey, im Himmel hockt neben dir ein Albaner, vermutlich. Oder ein Türke. Oder ein Schweizer, noch schlimmer. Alles kann passieren. Im Himmel ist alles möglich. Ihr müsst miteinander klarkommen. Und zu Gottes Volk gehören Menschen aus allen Nationen und aus allen Rassen. Das Einzige, was uns eint, ist, dass der einzige Weg zu Gott Jesus Christus ist. Und der Rest ist so unterschiedlich. Was ihr esst, die einen stinken den ganzen Tag nach Knoblauch, weil ihr Essen so ist. Oder nach bestimmten Gewürzen. Manche Afrikaner, denen kommen die Gewürze aus jeder Pore raus. Die riechen ganz komisch, finde ich. Und die sagen über uns, unsere Häuser stinken nach Seife. Dabei denke ich, wenn ich in mein Haus reinkomme, denke ich, hier müsste mal jemand putzen. Und die kommen rein und sagen, hier stinkt es nach Seife. So unterschiedlich sind unsere Kulturen. Und das ist der Traum von Gott ist, eine Christenheit, die Multikulti ist, wo aus jeder Nation, aus jeder Prägung, aus jeder Kultur Menschen sind, die ganz anders sind. Gott liebt es, die Vielfalt. Gott liebt es. Und deswegen dürft ihr das auch lieben. Fangt nicht an, euch so auseinander zu dividieren. Und übrigens, ihr als Teenies könnt damit anfangen, in eurer Gemeinde das umzusetzen. Wisst ihr, wo das nämlich schon anfängt? Dieses, oh, die sind so anders. Das fängt schon an, wenn ihr in eurer Gemeinde die Lieder singt von den Alten. Oh, ich höre wieder so ein blödes altes Gesangbuchlied. Können die nicht mal was Junges singen? Da fangen wir schon an, über unsere eigene Kultur, die deutsche Kultur, die halt 40 Jahre älter ist als unsere, schon zu schimpfen. Oder sagen wir wieder, oh, wie der predigt da vorne, das ist so lahmarschig, ich komme nicht mehr. Oder. Die Versöhnung zwischen den Generationen, damit fängt es schon an, dass ihr mit der Generation von euren Eltern oder von euren Großeltern klarkommt, die so ganz anders sind. Und dann fangt ihr an, mit der Generation und mit den Leuten klarzukommen, die um euch rum sind. Vielleicht habt ihr ein Asylantenheim bei euch in der Nähe, ein Ausländer. Habt ihr das bei euch in der Nähe? Wisst ihr, wo das nächste Asylantenheim ist bei euch? Wer weiß, wo das nächste Asylantenheim ist von euch aus? Wer war schon mal dort? Wird gerade gebaut? Ja, bei uns im Teenie-Kreis wird auch gegenüber gerade eins gebaut. Genau gegenüber. Wer war schon mal dort? Noch niemand. Einer? Vorbeigefahren. Vorbeigefahren zählt nicht. Dort. Ich mache euch Mut. Ja? Ja. Schäm dich. Weiter. Die machen dann die blöden Jobs für euch, oder was? Die Kirche macht es bei denen. Oder die Ausländer bei der Kirche. Also die, mit die meinst du jetzt die Ausländer? Die helfen in der Gemeinde mit. Warum hilft eure Gemeinde nicht bei den Ausländern mit? Okay, ja, cool. Super, dann ist so miteinander. Klasse. Also versucht einfach mal, wenn ihr wisst, was das nächste Asylantenheim ist, geht einfach mal besuchen. Geht einfach hin. Ihr müsst nur eins beachten. Am besten Jungs reden mit Männern und Jungs und Mädels mit Mädels ist am besten. Weil, was habe ich euch vorher gesagt? Die meisten aus den Kulturen denken, wenn ihr so rumlauft, ihr seid Huren. Okay? Dann zieht euch wenigstens ordentlich an, macht mal bis dort zu, das ist eine gute Übung, und zieht nicht ganz so enge Sachen an, okay? Und dann geht mal hin und lernt die Leute kennen. Zum Beispiel am Jakob, seine Mutter macht das regelmäßig. Die besucht irgendwelche Leute und das ist voll geil, weil das verändert unser eigenes Denken. Dann denken wir vielleicht nicht mehr, oh, die deutsche Kultur ist die tollste, sondern dann merken wir, oh, die anderen leben anders, das ist eigentlich auch ganz cool. Und ich glaube, Gott hat diesen Traum, dass im Himmel einmal von allen Kulturen Leuten da sein werden. So, eins als letztes, Folie, was hat es mit dir zu tun? Jesus, du und ich. Wenn Jesus eine Geschichte erzählt hat, und damit komme ich zum Schluss, wenn Jesus eine Geschichte erzählt hat, hat er oft einen Satz gesagt. Oder wenn er mit Leuten gesprochen hat. Jetzt geh hin, zeig mal per Lukas noch eine Folie. Er hat oft diesen Satz gesagt. Geh hin und tu das. Jetzt seid ihr hier drin gesessen, ihr habt drüber nachgedacht, über wie komme ich mit anderen Kulturen klar, was heißt es für mich als Christ, was tut ihr jetzt? Was wollt ihr tun? Ganz ehrlich. Warum hast du es nie geschafft? Okay, jetzt habe ich schon gedacht, weil du so viel lernen musst auf dein Abitur. Okay, sehr gut. Da willst du hingehen jetzt? Mach das. Sehr gut. Und du hast jetzt erzählt, das finde ich super. Amelie? Ja? Ja? Versprochen? Super. Wir als Gemeinde machen auch einige Sachen bei uns. Wir machen Abende, Jakobs Eltern zum Beispiel, machen wir zusammen immer so einen Abend für Flüchtlinge. Oder wir machen irgendwelche andere Veranstaltungen oder wir besuchen die jede Woche in ihrem Heim oder so. Probiert einfach mal irgendwas aus, aber macht irgendwas. Geht nicht raus und sagt, ja, das war interessant, okay, ich habe kapiert, Gott will irgendwie, der mag die Leute auch und fertig. Das ist schon gut, wenn ihr das kapiert. Aber wenn ihr nichts macht, wenn es nicht zu der Tat wird in eurem Leben, dann ist es sinnlos. Geht einfach mal los. Vielleicht gibt es in deiner Klasse jemand oder in deinem Ort eine Schule, wo viele Ausländer sind. Bei uns im Ort gibt es drei Schulen, also zwei Schulen mit über 90% Ausländer. Und du liebst sie. Okay, dann wäre dein Job jetzt, die Albaner zu lieben. Wäre doch voll gut. Weil das andere ist ja schon zu einfach. Du bist ja schon fortgeschritten. Die anderen hier sind ja blutige Anfänger. Aber du bist ja schon Fortgeschrittene. Du kommst schon mit den ganzen klar, außer mit den Albanern. Okay, ja, das stimmt. Und jetzt wäre es gut, mit den Albanern klarzukommen. Alle zu lieben. Denn Jesus liebt alle, auch die Albaner. Was ist deine Herausforderung? Schau einfach mal an und ihr könnt nichts falsch machen. Ich erzähle euch noch eine Story zum Schluss. Es klingelt an meiner Tür, mache ich auf, steht ein Schwarzer vor der Tür, aus dem Sudan, ein Sudanese. Sagt der Pfarrer, Pfarrer, hat gedacht, ich bin Pfarrer. Pfarrer, Pfarrer, ich brauche Geld. Hat so gestunken nach Alkohol. Ich sagte, was? Ja, ich habe nichts mehr, ich muss mir was zu essen kaufen, ich habe kein Geld mehr zu essen kaufen. Was soll ich machen? Was habt ihr gemacht? Okay. Ja, ist sowas, kann ich jetzt zu essen geben? Nee, ich bin Muslim, ich kann das Zeug nicht essen, was ihr esst. Nee, das ist ja, ich finde das, ja? Gute Idee. Also, ihr seid ja viel besser als ich. Ich habe ihm Geld gegeben. Geht er wieder. 4 Wochen später kommt er wieder. Pfarrer, Pfarrer, Pfarrer. Ich brauche wieder was zu essen. Dann war ich auch schon klüger. Habe gedacht, okay, der versauft es wahrscheinlich nur. Ich sage, komisch, Moslems dürfen ja eigentlich keinen Alkohol trinken. Aber ist ja egal. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, wir gehen was essen kaufen. Ja, okay, er kennt eine gute Dönerbude. Habe ich ihm Döner gekauft. Ne? Sagt er, ja, er braucht jetzt noch Geld, weil er hat Verwandte in Frankfurt, muss er dringend im Zug hin. Und so, und er muss sich eine Fahrkarte kaufen. Aber ich war schon klüger. Habe ich gesagt, ja, aber ich gebe dir kein Geld. Ich gehe mir die Fahrkarte kaufen. Ne? Sind wir auf dem Bahnhof, habe ich eine Fahrkarte gekauft. War ich ganz stolz auf mich. Und dann hat er sich gefreut, bin ich gegangen. Und dann habe ich nachher gemerkt, war ja eigentlich blöd, er kann jetzt einmal wieder reingehen und es wieder umtauschen. Die Fahrkarte kriegt das Geld wieder zurück. Aber ich habe immer dazugelernt. Beim nächsten Mal kam wieder Pfarrer, Pfarrer, jetzt wird Winter, ich brauche was anzuziehen. Ne? Eine Jacke oder so. Da habe ich gesagt, ja, ich habe noch ein paar Jacken, die ich nicht mehr anziehe, die ich geben könnte. Ich könnte dir eine geben. Nee, so ein Scheiß will er nicht, hat er gesagt. Dann sagt er, Pfarrer, Pfarrer, er braucht für seine seinen Neffen und seine Nichte Nikolaus Geschenke. Dann ich sage, hä, du bist doch Moslem. Warum brauchst du Nikolaus Geschenke? Doch, doch, sie feiern auch Nikolaus und Weihnachten als Moslem. Ich habe mega viel gelernt. Ich habe dann gedacht, irgendwann, der kam dann alle 2-3 Wochen und wollte immer irgendwas haben. Dann gedacht, okay, was mache ich da? Was ist das Richtige? Ich will dem eigentlich helfen, aber ich merke, der nutzt mich nur aus. Ne? Soll ich jetzt sagen, ey, du Assi, du nutzt mich nur aus, verpiss dich? Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Bibel in Sudanesisch bestellt. Auf der Sprache. Wo er das nächste Mal gekommen ist, habe ich ihm, er wollte wieder irgendwas, habe ich ihm was gegeben und dann habe ich gesagt, ich habe noch ein besonderes Geschenk für dich. Ich habe eine Bibel gekauft in deiner Sprache. Aha, okay. Na gut, hat es angenommen, ist nie wieder gekommen. Also, wollt ihr jemanden loskriegen, müsst ihr ihm eine Bibel schenken. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Wenn ihr jetzt rausgeht und sagt, okay, war schön, haben wir ein bisschen drüber nachgedacht und dann denkt ihr, aber wie soll ich das denn machen? Ich blicke das doch nicht richtig, ich mache bestimmt was falsch, ich ziehe mich falsch an und dann halten die mich für eine Hure oder so. Was weiß ich. Probiert einfach was aus, macht irgendwas, besucht die einfach mal. Dann macht ihr halt was falsch, dann ist halt so. Kann euch doch nichts passieren. Ihr seid doch hier in Deutschland, bei uns ist doch alles super sicher. Ich habe bei Omar, hieß der, einfach probiert. Jedes Mal wieder, wenn er gegangen ist, habe ich gedacht, nachher, ey, das war ja eigentlich falsch, was ich gemacht habe. War ja eigentlich falsch. Und habe es dann beim nächsten Mal versucht, besser zu machen, habe es wieder falsch gemacht. Und bin aber jedes Mal besser geworden. Und dann, wo ich es richtig gemacht habe, ist er nicht mehr gekommen. Deswegen, geht einfach los, probiert es mal aus, seid mal freundlich zu den Albanern zum Beispiel und testet einfach mal. Gott freut sich an dem, wie ihr es probiert und nicht, ob alles klappt. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, es ist irgendwie total cool, du träumst den Traum von Nachfolgern aus allen Völkern und Nationen und Kulturen. Und es ist so cool, dass wir ein Teil davon sind, dass du sogar die Schwaben liebst und die Schweizer und die Wadner und wo auch immer wir herkommen. Vielen Dank. Danke, dass du das von Anfang an in die Bibel reingeschrieben hast, dass du alle Völker möchtest. Ansonsten hätte ich als Deutscher niemals die Chance gehabt, von dir zu hören. Sonst wäre das vielleicht immer dort unten geblieben, das Evangelium. Dankeschön. Und du kennst unsere Herzen, du kennst, wie viele Vorurteile wir haben gegen bestimmte Ausländer oder zumindest gegen bestimmte Teile von Ausländern. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Vorurteile in uns überwindest, dass du schenkst, dass wir Leute kennenlernen und lieben lernen und ihre Geschichte kennenlernen und auch dahinter gucken lernen, warum die manchmal so anders sind oder so komisch sind, dass wir uns darauf einlassen und dass wir dann entdecken, dass hinter jedem auch was Liebenswertes steckt. Hilf uns dabei, vor allem hilf uns, mit deinen Augen alle zu sehen, dass wir sie lieben, so wie du sie liebst, Jesus. Amen.